Gnade, Barmherzigkeit, Friede vom Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und Liebe. Wir wollen heute Morgen ein weiteres Gleichnis betrachten, und zwar das Gleichnis von dem Schalksknecht. Das finden wir in Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Und da lesen wir Folgendes. Da tat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Und darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Und da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. In diesem Gleichnis spricht unser Herr Jesus Christus ein Problem an, das uns in unserem täglichen Miteinander, sowohl in der Familie als auch in der Gemeinde, häufig betrifft. Denn wo Menschen gesinnt, geschieht Böses. Und Menschen tun einander Böses an. Und das steht dann zwischen den Menschen und kann sie entzweien. Meistens gehen sie dann einander aus dem Weg, und häufig auch zerbrechen darüber nicht nur Freundschaften, sondern Familien und auch ganze Gemeinden. Aber muss das so sein? Wenn Gott Sünden vergibt, kann das dann nicht auch unter uns Menschen geschehen? Wenn ja, wie weit soll dann die Vergebung reichen? In unserem heutigen Predigttext geht es um Sünde unter Brüdern. Hier aber in einer solchen Weise, dass der Bruder, der sündigt, nicht überführt werden muss, sondern von sich aus kommt und um Vergebung bittet. Und der Apostel Petrus thematisiert dies mit seiner Frage: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der mir sündigt, vergeben? Genügt es gar siebenmal? Der Vorschlag des Petrus war eigentlich schon aus mancher Sicht recht großzügig bemessen. Denn die traditionelle rabbinische Lehre forderte nur die dreimalige Vergebung. Unser Herr Jesus verlangte jedoch mehr. Er sagte nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Also immer und vollkommen. Doch leider kennen wir auch das Problem, bei manchen von uns kehren bestimmte Sünden und Schwächen immer wieder. Und nehmen wir dazu mal als Beispiel einen Bereich, in dem das gemeinsame Leben von uns und damit auch das einander schuldig werden besonders intensiv ist. Und das ist in der Ehe. Stellen wir uns einmal vor, dass ein Ehemann eine Schwäche für Drogen hat. Er nimmt sie ein und wird dann natürlich gegenüber seiner Frau aggressiv, seine Stimmung verändert sich, er beschimpft sie und vielleicht schlägt er sie auch manchmal. Aber nun ist er Christ und nimmt es nicht leichtfertig hin, dass er in so eine Sünde fällt. Und es tut ihm jedes Mal leid und es reut ihn. Er bittet sie um Vergebung. Nehmen wir weiter an, dass auch die Ehefrau Christin ist. Soll sie ihm vergeben? Soll sie seine Ausfälle immer wieder ertragen? Denn es ist ja jedes Mal eine tiefe Enttäuschung für die Ehefrau, wie wir uns vorstellen können, wenn der Mann schwach wird. Und sie leidet stets darunter immer wieder aufs Neue, wenn er seinen Rausch hat. Nun ist dieses Beispiel konstruiert, aber es kommt in der Lebenswirklichkeit häufiger vor, als man denkt. Und in dieser Lebenswirklichkeit findet das Gleichnis unseres Herrn Jesus Christus, mit dem er auf die Frage des Petrus nach der Vergebung antwortet, seine Anwendung. Denn die Antwort Jesu ist hier eindeutig. Das Gebot zur Vergebung gilt immer. Nun mag vielleicht der ein oder andere denken oder sich fragen, ist das nicht zu viel verlangt? Wie kann eine Frau, deren Mann sich immer wieder von Drogen verführen lässt und ihr Böses tut, ihm wieder und wieder vergeben? Und das wollen wir anhand des Gleichnisses heute Morgen betrachten, das Jesus als Antwort auf die Frage des Petrus erzählt hat. Und zunächst wollen wir das Gleichnis selber in sich betrachten. Unser Herr vergleicht das Himmelreich mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und einer von seinen Knechteten schuldete seinem König eine immense Summe in Höhe von 10.000 Zentner Silber. Um diese Größenordnung mal in unserer heutigen Währung darzustellen, handelt es sich um ca. 25 Millionen Euro. Und das ist eine Summe, die schlechthin eine unbezahlbare Schuld darstellt. Um die Größe der Summe zu veranschaulichen, vergegenwärtige man sich zum Beispiel das Jahresgehalt von einem König Herodes Antipas, das etwa 200 Zentner betrug. Und das wären umgerechnet ca. 500.000 Euro. Wir sehen also, ihr Lieben, eine immens hohe Schuld hatte der Knecht. Und die Schulden waren im Laufe der Zeit da somit dem Knecht, wie wir uns vorstellen können, über den Kopf gewachsen. Er hatte sie also nicht mehr im Griff. Und der Höhepunkt kam am Tag der Abrechnung. Der Mann hatte nicht die geringste Möglichkeit, seine Schulden abzubezahlen. Der König dieses Gleichnisses stellt sich zunächst auf den Rechtsstandpunkt und gibt Befehl, den zahlungsunfähigen Diener samt Frau und Kindern und Habe zu verkaufen. Denn schon im Gesetz des Mose ist der Verkauf eines Schuldners als Sklave vorgesehen. Allerdings musste der verkaufte Volksgenosse im 7. Jahr wieder freigegeben werden. Und den Gesetzen der damaligen Zeit entsprechend sollte er und seine Familie in die Sklaverei verkauft werden. Und so blieb ihm also nichts anderes übrig, als seinen Gläubiger um Geduld zu bitten und seinen Willen zu bekunden, die Schuld zurückzuzahlen. Doch in unserem Gleichnis geht die Sache etwas anders aus. Zunächst bat der Knecht um Geduld und wollte alles zurückzahlen. Der König sah jedoch, dass sein Knecht eben diese Möglichkeit nicht hatte. Er sah somit die Not des Mannes und hatte Erbarmen mit ihm. Er verzichtete auf sein Recht, ihn als Sklaven zu verkaufen, ließ ihn frei und erließ ihm aus lauter Erbarmen die Schuld, ja, die große Schuld sogar, muss man sagen. Und wie wir uns vorstellen können, ging dieser Mann dann erleichtert von dem König davon. Doch wenige Minuten zuvor hatte er noch eine erdrückende Schuldenlast gehabt und nun war er seelos. Wie muss er sich doch eigentlich nun befreit gefühlt haben und voller Dankbarkeit eigentlich gewesen sein? Und doch geschah dann etwas Seltsames. Denn kaum hatte der zuvor hochverschuldete Knecht seinen Gläubiger verlassen, da traf er einen seiner Mitknechte, der ihm eine geringe Summe von 100 Silbergroschen schuldete. Um das auch mal umzurechnen, ein Silbergroschen entsprach damals dem Tagelohn eines Arbeiters und das wären nach heutiger Währung umgerechnet ca. 50 Euro. Wir haben also ja das Verhältnis zwischen 50 Euro und 25 Millionen Euro. Er erinnerte sich an dessen Schuld, packte und würgte ihn und wollte von ihm die gleiche Rückzahlung erzwingen, wie wir gehört haben, auch mit Gewalt. Doch was tat dieser Mitknecht als Schuldner? Das gleiche, wie der vorige Knecht des Staatshauptschuldner tat. Er fiel vor ihm auf die Knie und bat ihn auch, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Und nun ist von besonderem Interesse die Reaktion des Knechtes. Nein, er wollte nicht. Er pochte auf sein Recht, zog seinen Schuldner vor dem Richter und ließ ihn ins Gefängnis werfen, obwohl er kurz zuvor eine Riesensumme erlassen bekommen hatte. Und er war nicht bereit, eine kleine Summe seinem Mitknecht zu erlassen. Er sollte seine Schuld komplett zurückzahlen und so lange sollte er, bis das geschehen ist, im Gefängnis bleiben. Man möchte meinen, dass jemand, der von einem Moment auf den anderen von einer großen Summe Schulden erlöst worden ist, es sich doch leisten könnte, einem, der in Not ist, etwas davon abzugeben. Aber das war nicht hier der Fall. Seine Mitknechte bekamen dies alles mit und brachten es vor den König und dieser empfand es wohl die Beleidigung seiner Großherzigkeit und ließ ihn erneut zu sich rufen und eröffnete ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich nicht da auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Zorn stand nun im Gesichte des vormaligen so großzügigen Königs. Weil dieser böse Knecht nach dem Schuldenerlass keine Barmherzigkeit selber aufbrachte, um eine wesentlich viel geringere Summe zu erlassen, würde er, sein Herr, auch die große Schuld von ihm wieder einfordern. Und somit blieb natürlich die Folge seines seltsamen Handels hier nicht aus. Seine Schulden wurden ihm auch nicht erlassen. Nun, was lehrt uns dieses Gleichnis, was uns der Herr Jesus Christus hier übermittelt hat? Nun, zunächst macht er in diesem Gleichnis ganz deutlich auch darauf aufmerksam, so ist Gott. Er erlässt uns unsere große Schuld, die wir vor ihm haben. Und diese Schuld besteht wirklich, weil wir wieder und wieder seine Gebote übertreten. Von daher die Frage, was ist Schuld und wie entsteht sie? Nun, nicht verstandenes und unbeachtetes Wort, unbenutzte, nicht gebrauchte Kraft, Erkenntnis ohne Glauben, Glauben ohne Werke, Dienst ohne Liebe, das ist Schuld. Sie entsteht nicht aus unserer Armut, sondern aus unserem Reichtum. Nicht aus unserer Unwissenheit, sondern aus unserer Erkenntnis. Nicht aus dem, was uns fehlt, sondern aus dem, was uns gegeben ist. Nicht aus unserer natürlichen Art, sondern aus unserem Stand als Gotteskinder. Wie oft lassen wir Gott nicht immer Gott sein? Wir begegnen ihm oft nicht im Glauben, sondern im Unglauben. Wie oft handeln wir vielleicht aus Egoismus? Oder wir versäumen es, das Gute, das wir tun sollen, auch zu tun. Stattdessen tun wir immer wieder auch Böses. Wir häufen so vor Gott Schuld auf Schuld, Schulden, die wir niemals bezahlen könnten. Dabei erkennen wir dann aber auch unsere Verlorenheit und das gerechte Gericht Gottes über uns. Und dann bitten wir im Namen Jesu um Gnade und Vergebung. Das ist unser großes Vorrecht, welches wir haben dürfen. Denn Gott lässt sich gerne erbitten, weil er unsere Schuld auf seinen lieben Sohn, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus geladen hat und er sie am Kreuz bezahlt hat. Er sagt uns durch ihn die Vergebung zu. Ja, noch mehr, er sieht uns in Jesus Christus als Gerechte an. Das müssen wir uns mal vorstellen, wir, jeder von uns. Er rechnet uns die Gerechtigkeit Jesu voll und ganz zu, die wir nicht in uns selber haben und auch nie haben werden, solange wir auf Erden sind. Und das ist doch die herrliche Vorgabe, unter der wir als Gotteskinder stehen. Und man kann es nicht deutlich genug sagen und immer wieder darauf hinweisen, dass Gott Sünden vergibt, ja seine Ehre darin sucht, uns gnädig zu sein. Doch wie sollen wir nun damit recht umgehen? Ganz einfache Antwort, nun indem wir es Gott gleich tun. Dahinter steht vor allem der Glaube, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, uns um Christi willen wohlgesonnen ist. Sein Reichtum deckt den Mangel, den uns andere Geschwister durch ihre Schuld zufügen, hunderte, ja gar tausende Mal. Darum ist es ganz wichtig, dass wir diesen Reichtum in Gott erkennen, den wir dort haben und von ihm aus her leben können. Denn in der gegenseitigen Vergebung weisen wir uns als Kinder unseres Vaters im Himmel aus. Unser Herr Jesus Christus sagt dazu, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Und wie der rechte Umgang mit diesem Gut der Vergebung besteht, erzählt uns der Apostel Paulus im Epheserbrief. Da schreibt er, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ihr Lieben, es ist doch so bezeichnend hier an dieser Stelle, dass auch der Apostel Paulus uns daran erinnert, wie Gott uns in Christus vergeben hat. Und somit ist es Schlussfolgerung, wer die Vergebung in Christus hat, der wird dementsprechend auch seinem Nächsten vergeben können. Nun kann es auch sehr spezifische Formen geben, um diese Vergebung unwirksam werden zu lassen. Nehmen wir einmal an, ein Bruder trinkt ohne die Absicht, jemanden zu provozieren, zwei Gläser Wein. Eine Gemeinde in seinem Umfeld, in der Alkohol verboten ist, bekommt das mit. Er verstößt damit nicht gegen Gottes Gebot, sondern gegen einen von Menschen gemachten Frömmigkeitskodex. Wo Offenheit und Nachsicht gefordert sind, treiben es ihm manche pharisäerhafte Christen aus der abstinenten Gemeinde an, machen ihn vor den anderen schlecht und versagen ihm gar die Gemeinschaft. Sie missbrauchen damit also die Vergebung, die sie selber in Christus haben. Dann aber gilt es auch, den Missbrauch der Vergebung, wie Jesus ihn im Gleichnis schildert. Dabei sucht man wohl Vergebung bei Gott, aber man würdigt nicht, was man bekommt. Man setzt seine Schuld gegenüber Gott nicht ins rechte Verhältnis zu dem Nächsten, an ihm. Barmherzigkeit ist im Grunde fremd dann. Man reklamiert sie wohl im Blick auf seine eigenen Verfehlungen und ist dabei der Meinung, diese seien doch nicht so schlimm gegenüber dem, was andere tun. Insbesondere, wenn sie es ihm selbst antun. Und die geringe Schuld seines Nächsten ist dann so gravierend für ihn, dass man sie einfordert und nicht bedenkt, welch große Schuld Gott einem selber erlassen hat. Also geht man auf seinen Nächsten los, demütigt ihn und verharrt in einer steten Unversöhnlichkeit ihm gegenüber. Ein solches Betragen wird das Miteinander in der Gemeinde belassen. Das ist sehr ernst, ihr Lieben, und die Bibel macht an mehreren Stellen auf diesen Sachverhalt uns aufmerksam. Denn Jesus lehrt uns ja im Vater unser, wir haben es heute Morgen nach der Gebetsgemeinschaft gebetet, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ist es uns eigentlich bewusst, wenn wir das beten, was wir damit aussagen? Oder plappern wir das mittlerweile nur noch daher, weil es ein Rhythmus ist, weil wir ständig dran gewohnt sind? Wir bitten im Vater unser, damit Gott uns nicht zu vergeben, wenn wir nicht auch unseren Schuldern vergeben. Denn Jesus stellt dann auch klar, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ist uns das noch bewusst, ihr Lieben? Luther sagt Folgendes dazu. Er schreibt, darum wird für alle, die nicht vergebungsbereit sind, diese Bitte zur Sünde, wie es im Psalm 109, Vers 7 steht, wenn er gerichtet wird, müsse er verdammt ausgehen und sein Gebet müsse Sünde sein. So wird das Gebet derer, die ihrem Nächsten nicht vergeben wollen, zur Sünde und zum Fluch werden. So, dass sie zwar um Gottes Gnade bitten, aber sich währenddessen Gottes Zorn und Ungnade auf den Hals holen. Weiter sagt Luther, wenn du nicht vergebungsbereit bist und denkst, ich will nicht vergeben, und trotzdem sagst, vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben, dann ist es dasselbe, als wenn du sagtest, o Gott, ich bin ein Schuldner vor dir, genauso habe ich einen, der mir etwas schuldig ist. O Gott, nun will ich ihm nicht vergeben. So vergib du mir aber auch nicht. Ich will dir nicht gehorsam sein, obwohl du mir zu vergeben befiehlst. Lieber will ich für ewig deinen Himmel und alles fahren lassen. Armer Mensch, siehe doch einmal nach, ob du einen solchen Feind hast oder ertragen musst, der dich vor den Menschen zu so einem Fluch macht, wie du dich selbst vor Gott und allen heiligen Engeln durch dein eigenes Gebet zum Fluch gemacht hast. Und was hat dein Nächster dir angetan? Einen zeitlichen Schaden? Ja, und warum willst du wegen eines kleinen zeitlichen Schadens dir selber einen solch ewigen Schaden zuführen? Pass auf, o Mensch, nicht jeder, der dich betrübt, sondern du selbst tust dir in Wirklichkeit einen Schaden an, den dir die ganze Welt nicht zufügen könnte, wenn du nicht vergibst. Soweit Luther. Möge uns das, wenn wir das Vater unser Gebet sprechen oder beten vor unserem Herrn, doch auch immer wieder neu ins Bewusstsein rücken, um was es da eigentlich geht. Gegenwärtig leben wir in einer Zeit, wo das Wort Vergeben so ziemlich aus dem Mundschatz der Menschen verschwunden ist. Man hat da schon mal, hört man schon mal das Wort Verzeihen. Und dieser Trend in dieser Welt, seinen Schuldnern zu verzeihen, wird dann auch öffentlich wirksam in den Medien dargestellt. Und wie wir wissen, geschieht ja nun wirklich jeden Tag jede Menge Unrecht in der Welt. Mord und Totschlag, Ehebruch, Diebstahl, Betrug und vieles, vieles mehr. Während die einen dann eine Strafanzeige nach der anderen erstatten, geben sich andere Medien wirksam großzügig hin und verzeihen erlittenes Unrecht. Was immer die Gründe dafür sein mögen, die Vergebung wirkt dann erstmal sehr großherzig, tolerant und menschenfreundlich. Wer sich über solche Ansichten nicht freut, dem wird sogar das Recht dann noch abgesprochen, Mensch zu sein in unserer Gesellschaft. Doch ist dies das, was Gott gemeint hat, wenn er uns auffordert, dem Nächsten zu vergeben? Das, was gegenwärtig als Toleranz gilt, erkennt weder den Wert der rechten Tat noch den Unwert der unrechten Tat. Die rechte Tat, ich meine damit das, was den Geboten Gottes entspricht, ist praktisch ebenso viel wert wie die Unrechte. Und das ist das Kennzeichen unserer Gesellschaft in dieser Zeit, in dieser Welt. Alles ist einem in Wirklichkeit gleichgültig. Hier leidet der Mensch nicht mehr unter dem Unrecht, weil er den Wert des Rechts eigentlich gar nicht mehr kennt. Und so hat sich unsere Gesellschaft damit abgefunden, dass diese Dinge geschehen, die im Lichte der Gebote Gottes doch böse sind, aber nicht weiter strafrechtlich verfolgt werden. Man erinnere sich zum Beispiel an das Gesetz zur Abtreibung von Ungeborenen oder die Toleranz gegenüber zahllosen Formen der Unzucht, die getrieben werden. Gerade auch jetzt zu diesem fürchterlichen Halloween-Fest, welches morgen praktiziert wird. Oder die sich mit dem Schein des Rechts umgeben, eine Wirtschaftskriminalität. Oder auch die allgegenwärtigen Lügen in der Politik. Nun, was will ich damit sagen? Vergebung ohne Recht, ohne dass man in der Sache Recht und Unrecht voneinander unterscheidet, ist keine wirkliche Vergebung. Und mit dem Verzicht auf Rache und Vergeltung ist auch noch kein Friede da. Denn demgegenüber steht doch die klare biblische Barmherzigkeit. Sie hat eine klare Wertbindung. Und diese ist nicht zufällig von Menschen gesetzt worden, sondern sie entspricht der von Gott gegründeten geschöpflichen Ordnung und damit der Wirklichkeit, in der wir als seine Kinder leben. Und diese wird erkennbar eben anhand der Gebote Gottes. Also christliche Barmherzigkeit liebt das Recht, das Gute, Gott und seinen Willen und schätzt seine Gebote. Und darum leidet sie auch, wenn dieser Wert in dieser Welt so missachtet wird. Barmherzigkeit macht sich keine Illusionen über den Menschen, da sie weiß, dass der Mensch ein Sünder ist, schwach und verführbar, hörig und nicht selten voller Dummheit im Blick auf sein Leben. Und darum weiß sie auch, dass der Nächste, der Bruder oder die Schwester, in unserem Beispiel aus der Einleitung war es der drogensüchtige Ehemann, Fehler machen kann, die anderen wehtun. Und trotzdem ist Barmherzigkeit bereit, die Sünde zu vergeben, weil sie nämlich aus der in Christus empfangenen Vergebung lebt. Diese aber ist deswegen gerecht, weil unser Herr Jesus sein Leben zum Sühnopfer für uns gegeben hat. Einen wichtigen Aspekt der Vergebung wollen wir noch betrachten. Vergebung geschieht immer zwischen zwei oder mehreren Personen. In unserem Gleichnis war es der Schuldner, der um Erlass der Schuld bittet. Und der Gläubiger erlässt sie. Das heißt, man kann einem Menschen, der nicht um Vergebung bittet, die Vergebung nicht nachwerfen, ihr Lieben. Er muss schon kommen und sie gleichsam abholen. Es ist fraglos richtig und dem Glauben gemäß, seinen Rachegedanken dann auch zu widerstehen. Aber wie ihr vielleicht bemerkt, ist das Ganze doch eine recht einseitige Sache. Denn der Friede, der der Vergebung folgt, ist erst dann da, wenn wir unsere Sünden eingesehen haben, um Vergebung bitten und sie dann von dem anderen zugesprochen bekommen. Sieht allerdings der Schuldner seine Sünde nicht ein, dann ist kein Friede da, sondern bestenfalls ein einseitiger, ja, nennen wir es mal Waffenstillstand. Gott aber möchte zur Versöhnung unter uns, dass derjenige, der schuldig geworden ist, seine Sünde einsieht. Das betrifft auch den drogensüchtigen Ehemann aus unserem Beispiel in der Einleitung. Mit der Einsicht, dass er dann, wenn er sich berauscht, sündigt, soll er recht umgehen. Er sollte bei Gott die Vergebung suchen, bevor er seine Frau um Vergebung bittet. Was bedeutet für jeden von uns, wenn wir an jemanden schuldig geworden sind, ist unser erster Weg zum Herrn. Und dann im zweiten Schritt zu der Person, an der wir schuldig geworden sind. Und wenn wir diese Person nicht mehr erreichen können, aus welchen Gründen auch immer, so können wir doch vor Gott auch für diesen Menschen beten, dass er daraus, was wir ihm vielleicht angetan hat, noch etwas Gutes tut. Und zum Vergeben gehört noch etwas ganz Wichtiges, ihr Lieben, nämlich das Vergessen. Wenn wir noch jemanden heimlich Sünde anrechnen, lügen wir. Wenn wir behaupten, vergeben zu haben, und es in unserem Herzen aber anders ausschaut, lügen wir. Wenn wir aber vom Herzen vergeben, öffnen wir uns die Gnadentür. Halten wir zum Schluss fest. Die Gemeinde Jesu soll eine immerwährende Vergebungsbereitschaft haben. Das will uns diese Frage des Petrus und das Gleichnis vom nicht vergebungsbereiten Knecht sagen. Übersetzt gesagt heißt das, unbegrenzt soll das Maß des Vergebens von uns dem Nächsten über sein. Unbegrenzt. Unsere Sündenschuld ist uns erlassen, wenn wir sie bekennen und Buße tun. So sehr hat Gott in seinem Sohn uns geliebt. Und nicht nur einmal, sondern millionenmal, täglich und reichlich vergibt Gott uns unsere Riesenschuld. Unser Herr Jesus veranschaulicht uns, in welchem furchtbaren Gegensatz wir mit einer Unversöhnlichkeit doch eigentlich vor Gott treten. Während wir fort und fort aus Gottes Vergebung selber leben und diese in einem Maß brauchen, das sich mit dem, was wir einander schulden, gar nicht vergleichen lässt, so versetzt uns jede Verletzung, die wir selber erfahren, unsere Ehre in einen Zorn, der sich nicht begütigen lässt und von Vergeben nichts wissen will, sondern nach Recht und Gerecht schreit, also nach absolut notwendigen Dingen, die unserer alten Natur entsprechen. Aber das ist nicht der Wille des Herrn. Denn er sagt klar, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich so, sollst du ihm vergeben. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird auch euch vergeben. Und am Schluss dieses Gleichnisses zeigt uns doch unser Herr die Folgen, wenn wir nicht vergeben, einer solchen Unbarmherzigkeit und Unversöhnlichkeit auf. Wer nicht an Gottes Barmherzigkeit barmherzig wird und durch Gottes Vergebung vergeben lernt, hat sich die Gnade Gottes verscherzt. Und verscherzte Gnade wirkt Gericht. Gottes Gnade verwandelt sich dann in Gottes Zorn. Wie ernst, wie einst ist Jesu Wort vom Vergeben doch untereinander. Und das sollte uns alle dazu bewegen, uns im Lichte Gottes und seines Wortes zu prüfen wo wir eventuell noch nicht wirklich von Herzen aus dem Nächsten vergeben haben. Merken wir uns, die Vergebung ist das Herzstück der Gemeinde Jesu. Wo jeder Bruder dem anderen von Herzen vergibt, da können zwei eins werden im Gebet. Da können sie einander zurechtweisen, das Verirrte suchen, das Verderbliche überwinden, die Kleinen schützen und die Erniedrigten hochachten. Denn da ist unser Herr Jesus in der Mitte. Amen.